Mein zweiter Fall ist auch ein junger Patient bzw. eine junge Patientin, noch wesentlich jünger, 1993 geboren, eine Dame. Und diese Patientin haben wir bei unserer Abteilung im Juni 2013 kennengelernt. Und sie wurde bei uns stationär aufgenommen, weil sie Durchfälle gehabt hat. Und zwar sind diese Durchfälle schon seit einem Jahr bestanden. Sie hat auch erzählt, sie muss ungefähr 6-mal am Tag aufs WC, muss in der Nacht auch immer wieder aufstehen und die Stühle sind ganz flüssig. Sie hat Gewicht abgenommen, und zwar 4 Kilo in den letzten 10 Wochen, wo sich die Erkrankung verschlechtert hat. Sie war eher eine sehr zarte Dame. Und sie hat erzählt, dass sie auch in den letzten 1-2 Monaten, seit die Erkrankung immer schlimmer wird, bemerkt, dass sie die Sprunggelenke wehtun, die Knie, und dass sie immer wieder Arthralgien hat. In der weiteren Anamnese hat sie erzählt, dass sie raucht, 15 Zigaretten am Tag, und das seit 5 Jahren. Und an Vorerkrankungen hatte sie erstmal Bronchiale. Sie hat 2009 eine H1N1-Infektion gehabt, eine Helicobacter-Gastritis, die erst kurz vorher diagnostiziert worden ist und wo sie auch eine Eradikation erhalten hat. Und in die Familienanamnese war unauffällig. In unserem Labor hat man ein etwas erhöhtes CRP gesehen. Wir haben einen Ultraschall durchgeführt, weil wir Gott sei Dank bei uns die Möglichkeit haben, auch den Darm schallen zu lassen. Und da hat man eine Wandverdickung gesehen, bis 9 mm vom Zirkum reichend bis ins Colon Sigmoideum. Also das war doch schon ziemlich ausgedehnt. Die Stuhlbefunde waren unauffällig auf Clostridien oder andere Keime. Bei dieser Patientin haben wir auch, wie bei den meisten unserer Patienten, noch einen Autoimmunmarker gemacht, oder zwei, und zwar die Antisaccharomyces-Antikörper und die P-Ankers. Und diese Antisaccharomyces-Antikörper waren positiv. Positiv wie beim Morbus Crohn. Die P-Ankers waren negativ. Und das ist ein Befund, der oft sehr hilfreich sein kann, weil diese zwei Marker nehmen wir in der Regel immer ab bei der Abklärung einer CD, wenn man sieht, dass es doch immer wieder Patienten gibt, zum Beispiel gerade ASCA-positive Patienten, P-Anker-negative, die an einem Morbus Crohn erkrankt sind, das hat einen gewissen Vorhersagewert, und umgekehrt die P-Anker-positiven, ASCA-negativen für die Colitis. Also unsere Vermutung ist schon ein bisschen dahin gegangen, dass wir es hier mit einer CD zu tun haben, und zwar mit einem Morbus Crohn. Wir haben sie natürlich koloskopiert, und in dieser Koloskopie haben wir etwas gesehen, ein Vorkommen, unauffälliges terminales Ileum, keine Läsionen, wieder einen ausgedehnten entzündlichen Befall im Dickdarm, Transversum, das Maximum bis zur rechten Flexur, Colon descendens, das hat alles nicht sehr schön ausgeschaut, mit Blutungen, mit landkartenartigen Ulzera, mit Pseudopolypen, also da war wirklich schon viel Entzündung im Gange, aber Sigma und Rektum waren frei. Ein bisschen hat uns das jetzt allein vom endoskopischen Bild natürlich gesagt, aha, Sigma und Rektum sind frei, kann wirklich ein Morbus Crohn sein. So war ihr Befund, sehr ausgeprägt, man sieht dieses typische pflastersteinartige Relief, das man beim Morbus Crohn oft beschrieben sieht, Ulzerationen, der Darm hat geblutet. Hier im Zirkum ist die Entzündung etwas geringer, aber man sieht trotzdem noch hier, ich weiß nicht, ob Sie das hinten so gut sehen, diese Schleimhautschwellung und diese Rötung, ein bisschen die aufgehobene Gefäßzeichnung. Und hingegen hier zum Beispiel das Bild aus dem terminalen Ileum war eigentlich lupenrein und das Rektum war auch schön. Ja, und manchmal ist es auch schwierig, dann sozusagen eine Diagnose anhand einer Histologie zu stellen, muss man sagen, weil dafür, dass wir diesen wirklich ausgedehnten endoskopischen Befund vor uns gehabt haben, hat uns dann doch der histologische Befund etwas überrascht, weil der war nicht ganz eindeutig. Der hat von einer erosiven Colitis toxischer Genese gesprochen, medikamentös, infektiös. Wir müssen sagen, von uns anhand der Anamnese, Durchfälle seit über einem Jahr, ASCA-positiv, keine Anamnese hinsichtlich irgendeines Medikaments, keine Infektionen. Für uns ist die Diagnose Colitis Crohn gestanden. Beim Morbus Crohn ist ja der Befall etwas anders als bei der Colitis, wie ich Ihnen vorher erzählt habe. Beim Morbus Crohn ist es so, dass der gesamte Gastrointestinaltrakt befallen sein kann und dass es nicht nur das Kolon ist. Das heißt, die Entzündung kann eigentlich vom Mund bis zum After überall sitzen. Und die Entzündung hat typischerweise einen diskontinuierlichen Befall. Man sieht Stellen, da ist eine entzündete Stelle, da ist eine normale Schleimhautstelle und so geht das weiter. Aber es ist die gesamte Wand befallen. Und histologisch findet man Granulome und Fissuren. Hier noch einmal die Ausdehnung. Wie gesagt, manche Patienten, also die meisten Patienten haben einen iliokolonischen Befall. Da ist das terminale Ilium befallen. Das sehen Sie hier. Und zum Beispiel das Zirkum, das sind 40-55%. Dann gibt es auch natürlich einen reinen Dünndarmbefall, das ist ungefähr ein Drittel der Patienten. Wir haben auch einen Dickdarmbefall bei ungefähr 20-25%, also eher weniger. Und der obere Gastrointestinaltraktbefall, der ist sehr selten, also das sind ungefähr 2% im Magen und im Duodenum, aber trotzdem muss man natürlich dran denken. Und deswegen, wie gesagt, gehört bei den Crohn-Patienten bei der Erstuntersuchung oder beim Screening natürlich die Gastroskopie absolut dazu, damit man sieht, ob nicht irgendwo oben im Magen auch vielleicht Veränderungen sind, die für den Crohn sprechen. Perianale Manifestationen wie Fisteln, Fissuren, Abszesse können auftreten. Und das sehr häufig. 30-40% unserer Patienten haben leider so einen Verlauf. Hier noch ein Endoskopiebild. Das ist jetzt ein terminales Ileum, wie wir es uns eigentlich bei Morbus Crohn immer erwarten. Wir sehen Entzündung, wir sehen Ulzerationen dazwischen. Hier diese eine normale Schleimhautstelle, Petechien. So stellt man sich das vor. Vom gleichen Patienten auch der Befund hier, der Eingang in die Klappe, in die Valvula Bauhini, ist kontaktvulnerabel, blutet und dagegen hinten das Kolon ganz, ganz schön unauffällig, also wirklich eine sehr diskontinuierliche Entzündung. Die Symptome der CED-Patienten variieren ein bisschen von denen der Colitis-Patienten. Und zwar die Patienten kommen natürlich mit Durchfall, aber die haben halt nur bei einem Kolonbefall einen blutigen Durchfall, was natürlich sein kann. Wenn sie einen Dünndarmbefall haben, haben die Patienten eher wässrige Stühle und beklagen dann auch eher bei einer Ileitis terminalis Schmerzen im rechten Unterbauch. Da kann es auch sein, wenn Sie einen Patienten sehen und Sie greifen den Bauch ab, dass Sie wirklich eine Resistenz tasten, eine Wandverdickung im Bereich des Iliums und des Zirkums. Gewichtsverlust wird beschrieben, beim Dünndarm natürlich auch Mangelerscheinungen, Eisenmangelanämie, Vitamin B12-Mangelanämie und woran man immer denken muss, wenn der Patient dann schon fiebert, zum Beispiel auch immer wieder subfebril ist, es könnte schon eine Komplikation dazu gekommen sein, wie zum Beispiel ein Fistel oder ein Abszess. Die Verlaufsformen, beim Crohn gibt es die meisten Patienten, die wir sehen, haben einen akut rezidivierenden Verlauf. Das ist eine schubhafte Erkrankung, so auch wie die Colitis. Das heißt, der Patient kriegt einen Schub, bessert sich. Ja. Und diese Patienten sprechen dann gut auf Cortison an und haben in der Regel nicht mehr als 2 Schübe. Aber ein großer Teil unserer Patienten hat einen chronisch aktiven Verlauf. Das heißt, die Symptome bestehen weiter. Der normalisiert sich nicht nach seinem Schub. Also der entwickelt Aktivität und die hält an. Und diese Aktivität hält an über 6 Monate. Und hier können wir dann unterscheiden, die Patienten, die zum Beispiel auf Cortison-Reduktion immer wieder eine Verschlechterung entwickeln, das ist ein steroidabhängiger Verlauf, oder die halt gar nicht ansprechen, ein steroidrefraktärer Verlauf. Ansonsten unterscheidet man jetzt theoretisch immer dann den luminalen Crohn, der keine Fisteln macht, keine Engstellen, und eben einen fistulierenden oder einen strikturierenden Verlauf. Komplikationen. Die wichtigste Komplikation ist natürlich die Entstehung von Fisteln beim Morbus Crohn. Und diese Fisteln können überall sein und können sehr, sehr unangenehm sein. Sehr häufig sehen wir perianale Fisteln, die am Rektum nach außen wandern, die einen Abszess bilden können und die, wenn sie sehr multiple vorkommen und sehr stark entzündet sind, natürlich auch einmal zu einer Inkontinenz führen können. Und hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wir haben vorher vom Kolorektalkarzinom gesprochen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt bei der Entzündung. Dieses Risiko gibt es auch bei langjähriger perianalen Fistelerkrankung, dass die Patienten ein Fistelkarzinom entwickeln. Und da muss man dran denken. Das ist leider etwas, das der Diagnose ein bisschen schwer zugänglich ist, weil man natürlich in die Fistel nicht immer so gut reinbiopsieren kann, wie man möchte. Ja? Weil oft erst dann sich ein Tumor zeigt, wenn in Wirklichkeit das schon sehr fortgeschritten ist. Und wenn Sie eine Routine-Becken-MR machen, sehen Sie oft gar nichts. Aber das muss man, wie gesagt, auch engmaschiger überwachen. Perforationen können auftreten, Stenosen, die können akut sein, die kann man dann gut behandeln oder narbig, müssen operiert werden. Und wie gesagt, beim Kolonbefall, die Colitis Crohn hat genauso ein erhöhtes Risiko, ein Kolorektalkarzinom irgendwann hervorzurufen, wie die Colitis ulcerosa. Also auch solche Patienten müssen dann in ein Surveillance-Programm kommen. Unsere Crohn-Patienten, wie gesagt, sind jung und leider werden unsere Crohn-Patienten sehr oft operiert, wegen der genannten Komplikationen. 70-90% unserer Patienten werden operiert. Hier sehen Sie, was noch relativ banal ist, das ist ein perianaler Abszess. Ja. Die Operationen, die gemacht werden müssen, sind zum Beispiel Fisteldrainagen, Hemikolektomien, Strikturoplastiken und ganz häufig natürlich die Iliozekalresektion. Und noch einmal, um zu zeigen, wie ernst diese Erkrankungen sind, ein Drittel aller Patienten muss mehr als 2-mal operiert werden. Und das ist natürlich schon eine enorme Einschränkung im täglichen Leben. Um den Dünndarm bei unserer Patientin noch anzuschauen, dass wir sie nicht vergessen, haben wir natürlich ein MR-Enteroklysma gemacht. Und da hat sich dann der Befund, den wir schon in der Kolo gesehen haben, eigentlich bestätigt. Der ganze Dünndarm war unauffällig, also wir haben es wirklich rein mit einem kolonischen Grund zu tun gehabt. Hier sehen Sie jetzt das zweite Flowchart von der Arbeitsgruppe CD auf der ÖGGH-Seite. Das ist jetzt der Therapiebaum zum Morbus Crohn. Sie werden viele bekannte Medikamente wiederfinden, wie schon vorher. Und die Therapie ist auch eingeteilt, wie gesagt, nach einer Induktionstherapie, wenn ein Schub vorliegt, und dann nach einer remissionserhaltenden Therapie. Bei der Induktionstherapie, auch hier muss man natürlich unterscheiden, wo liegt meine Entzündung. Beim gastroduodenalen Befall ist einmal der PPI indiziert. Beim ileozykalen Befall werden wieder die Mesalazin-Präparate verwendet. Und da sage ich, ist es schon günstiger. Hier müssen Sie jetzt nicht unbedingt immer ein Soldatpräparat nehmen, wenn Sie einen Dünndarmkron haben. Dann kann man einfach eine Tablette nehmen, die schon früher aufgelöst wird. Und das Budesonid. Budesonid ist ein Cortison, das hauptsächlich im Darm wirkt. Und hier auch gleich noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Man sieht immer wieder Patienten, die einen kolonischen oder eine Colitis haben, die auch mal mit Budosan behandelt werden. Das ist eigentlich nicht so ideal, weil das Budosan, das es bei uns am Markt gibt, hauptsächlich auf der rechten Seite im Dickdarm wirkt, ja, und im Dünndarm. Also das kommt nicht auf die linke Kolonseite. Deswegen, wenn Sie eine Colitis haben, dann muss man zu einem systemischen Cortison greifen. Bei einem ileozykalen Crohn ist man mit Budosan sehr gut bedient. Die Tabletten haben 3 Milligramm und wir geben 3 Tabletten für einen Monat, dann 2 Tabletten und dann eine Tablette. Also nach 3 Monaten ist dann die Treppe weg. Wenn der Schub schwerer ist, muss man auch diese Patienten, wie gesagt, mit einem systemischen Steroid behandeln, mit Prednisolon. Hier gilt das Gleiche wie bei der Colitis ulcerosa. Zur remissionserhaltenden Therapie. 5 ASA-Präparate sind eingeklammert, wobei wahrscheinlich jeder von uns, der einen Crohn behandelt, gestehen muss, dass er auch immer wieder 5 ASA gibt, weil es manche Patienten gibt, die sehr gut darauf ansprechen. Aber die Daten dazu sind sehr uneinheitlich. An immunsuppressiver Therapie kommt hier wieder das Azathioprin und das 6-Mercaptopurin zum Einsatz. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, ein Methotrexat zu verabreichen. MTX wird in der Regel subkutan von uns empfohlen. Bei OS sind die gastrointestinalen Nebenwirkungen ein bisschen stärker und IM, glaube ich, hat eigentlich keine Indikation mehr. Beim MTX ist es nur wichtig, daran zu denken, dass der Patient eine Folsäure auch dazu nehmen muss und die Dosierung ist wöchentlich. Wir beginnen mit 25 Milligramm, machen das für 16 Wochen und dann versuchen wir zu reduzieren auf 16 Milligramm. Dann kommen hier auch die bekannten TNF-Alpha-Blocker. Beim Crohn haben wir momentan nur Remicade und Humira, aber da sind auch viele Studien am Laufen, dass da in nächster Zeit auch viele neue Präparate am Markt kommen werden. Und die Kombinationstherapie aus TNF-Alpha-Blocker und einem Pyrogonin ist auch eine gute Option. Da gibt es eine sehr bekannte Studie, die SONIC-Studie, die gezeigt hat, dass die Patienten, die mit einer Kombinationstherapie behandelt werden, eigentlich den besten Effekt erzielen. Hier noch ein Slide, das noch einmal zeigt, was wirklich wichtig ist, die Erkrankung der Morbus Crohn ist eine sehr, sehr ernste Erkrankung, die über kurz oder lang dazu führt, dass unsere Patienten wirklich Komplikationen bekommen und irgendwann operiert werden müssen. Und Sie sehen hier diese Wellenlinie, das sind die Schübe. Ja? Also der Patient entwickelt einen Schub, bessert sich, Schub bessert sich. Und trotzdem, die Entzündung im Darm, diese rosarote Linie, die geht die ganze Zeit voran. Ja? Und das heißt, mit jedem Schub wird der Darm mehr geschädigt und es kann dazu kommen, dass Fisteln entstehen, dass Engstellen entstehen, dass Abszesse auftreten und der Patient dann operiert werden muss. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir unsere Crohn-Patienten suffizient behandeln und dass wir auch frühzeitig einfach reagieren, wenn wir sehen, die Entzündung glüht die ganze Zeit weiter und wir kriegen das nicht in den Griff. Früher hat man sich bei der Therapie vom Crohn eigentlich an dieses Step-Up-Schema da auf der linken Seite gerichtet, so wie man es bei der Colitis auch noch oft macht. Man beginnt mit der Basis, 5 ASA, dann braucht man Steroide, dann kommen die Immunsuppressiva wie Azathioprin, 6-MP und dann kommen die Biologika. Dann ist immer wieder diskutiert worden, ob es auch sinnvoll ist, diese Pyramide am Kopf zu drehen und gleich eigentlich mit etwas Starkem zu beginnen, ja, und ein Top-Down-Schema zu machen. Ja. Aber natürlich muss man sagen, ich meine, nicht jeder Patient, den wir sehen, wird gleich eine sehr aggressive Therapie brauchen. Wir wollen natürlich auch nicht mögliche Nebenwirkungen provozieren, die einfach nicht indiziert sind. Ja. Aber welche Patienten sind jetzt die denn wirklich jetzt rasch eine biologische Therapie zum Beispiel brauchen? Welche müssen wir, wo überspringen wir diese Basisschritte? In vielen Studien hat sich gezeigt, dass es Risikofaktoren gibt für einen schwer verlaufenden Morbus Crohn. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Ein junges Alter beim Erkrankungsbeginn ist ein Risikofaktor, kleiner 40. Und Sie haben gesehen, das trifft jetzt schon auf sehr viele Patienten zu, wenn das mittlere Diagnosealter 29 ist. Ne? Ich meine, das ist dann schon, die meisten Patienten, die wir sehen, sind eigentlich sehr jung. Wenn wir einen Patienten sehen, der schon eine perianale Manifestation hat, Fisteln, einen Abszess etc., dann heißt das, dass der entzündliche Drive der Erkrankung einfach sehr hoch ist. Das ist ein Risikofaktor. Ein früher Steroidbedarf gleich bei der Erstmanifestation ist ein Risikofaktor und ein ausgedehnter Dünndarmbefall, sogar noch plus Dickdarmbefall ist ein Risikofaktor. Und Sie sehen, der einzige Risikofaktor, den der Patient beeinflussen kann, und das ist ganz wichtig, ist der Nikotinabusus. Der Crohn und wird unter Rauchen einfach immer schlechter und schwieriger und die Therapie wird schwieriger. Und deswegen, auch wenn es dem Patienten am Nerv geht und wenn es auch uns dann schon langsam am Nerv geht, jedes Mal bei der Kontrolle zu sagen, und wie viel rauchen Sie und hören Sie endlich auf, man muss die Patienten wirklich anhalten, dass sie mit dem Rauchen aufhören. Das hier ist noch eine Folie, die ich sehr mag, von Michael Kemp, die so ein bisschen einen Hinweis gibt, welche Patienten sollen wir denn jetzt wirklich in welche Therapiearm hineinnehmen. Und hier sehen Sie eben auf der rechten Seite die Patienten mit vielen Risikofaktoren, die bis jetzt nicht gut auf die konventionelle Therapie angesprochen haben, die vielleicht schon operiert worden sind, was ja ein Zeichen ist für eine Komplikation. Die sollten rasch eine starke Therapie kriegen. Und das kann auch heißen, dass man gleich mit einer Kombinationstherapie aus einem Theopurin und einem Biologikum beginnt. Wohingegen die andere Gruppe ohne Risikofaktoren, die lange eine stabile Erkrankung haben, eine geringe Ausdehnung, selten Schübe, die kann man mit den konventionellen Medikamenten behandeln. Aber auch hier gilt, dass man nach 3 bis 6 Monaten evaluieren sollte, ob die Therapie wirklich passt. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eskalieren. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was ist denn kein Risikofaktor für einen schwer verlaufenden Morbus Crohn? Ist es das hohe Alter? Ist es das Rauchen? Ist es die perianale Fistulierung oder das junge Alter bei der Erstmanifestation? Das beste Ergebnis des Abends, das ist ja wunderbar. Sehr gut. Gut, unsere junge Dame, wie ging es mit ihr weiter? Sie hat bei uns Cortison bekommen auf der Station und hat sich Gott sei Dank rasch gebessert. Und wie gesagt, sie hat einen ausgedehnten Dickdarmbefall, sie war jung, sie hat geraucht, sie hat gleich ein Cortison gebraucht. Wir haben sofort mit einem Azathioprin einmal begonnen. Zieldosis waren 100 Milligramm. Und weil wir aber im Kopf gehabt haben, dass das unter Umständen wirklich so ein Fall ist, wo wir damit nicht auskommen, haben wir die Voruntersuchungen schon für die DNF-Alpha-Blocker gestartet, falls eine Kombotherapie notwendig sein wird. Und wir haben ja dringend geraten, mit dem Rauchen aufzuhören. Was wir noch geraten haben für zu Hause, ist, dass Sie oder generell unseren immunsupprimierten Patienten raten, ist, Impfungen sind wichtig. Ob das jetzt ein Imurec ist oder ein Humira, was der Patient nimmt, wichtig ist, dass die Leute geimpft werden, dass sie die konventionellen Impfungen kriegen wie Hepatitis, FSME etc. Wir empfehlen bei den immunsupprimierten Patienten auch die Influenza- und die Pneumokokkenimpfung. Was aber auf keinen Fall geht, das sind Lebendimpfungen. Das sind jetzt nicht wahnsinnig viele, das sind die Varicellen, das sind die Röteln zum Beispiel. Das kann manchmal ein bisschen eine Herausforderung sein, wenn man eine junge Frau vor sich hat, die immunsupprimiert ist und dann eigentlich einen negativen Röteltiter hat und schwanger werden will. Und Gelbfieber, das muss man den Patienten sagen. Und auch wenn Sie, wie gesagt, in der Ordi oder auf einer Station einen Patienten sehen mit einer Immunsuppression, keine Lebendimpfungen, der Patient kann die Erkrankung sonst bekommen. Bei den Biologikern ist die Reise, wie gesagt, in ein Tuberkulosegebiet eher ein bisschen vorsichtig zu sehen. Also wenn es der Patient unbedingt machen will, muss man ihm wirklich zu besonderer Sorgfalt raten. Und eine Nahrungsmittelhygiene wird empfohlen, um zu vermeiden, dass irgendwelche Infektionen übertragen werden. Das heißt, unter Immunsuppression sollte eher kein rohes Fleisch gegessen werden, kein Schimmelkäse, keine rohen Eier. Wir empfehlen, wie gesagt, regelmäßige Hautarzt- und Gynkontrollen, um rechtzeitig zu sehen, wenn es zu Hautmanifestationen kommt, wenn irgendwelche Malignome sich entwickeln. Und Laborkontrollen sind, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Auch unter der Therapie bei den Biologikern, wie gesagt, vor jeder Remicade-Infusion, beziehungsweise auch sonst bei Imurec und den anderen Thiagoninen alle 8 Wochen. Bei Fieber und schweren Erkrankungen muss man die Medikamente kontrollieren. Und wir sehen unsere Patienten gerne auch regelmäßig in der Ambulanz, selbst wenn es ihnen gut geht. Wir halten so, dass wir eigentlich vierteljährliche Kontrollen machen. Für den Fall, dass das wirklich ganz, ganz stabile Patienten sind, die mit einem sehr guten Hausarzt versorgt sind, dann kann man das natürlich auch einmal ausdehnen auf halbjährlich, wenn wir wissen, die sind in einem guten Setting. Aber ansonsten ist es ganz gut, weil man natürlich schon frühzeitig einfach auf leichte Veränderungen reagieren kann. Unsere Dame ist brav gekommen, hat Gewicht zugenommen, das war sehr erfreulich. Sie hat normale Stuhlgänge gehabt, ihre Laborkontrollen, ja, sie hat ein bisschen einen Eisenmangel gehabt. Und hier Wir haben mit einer Bioseisensubstitution begonnen, weil sie hat keine Anämie gehabt und wir wollten einmal versuchen, ob sie es verträgt. Oft ist es leider so, dass Patienten mit CED das Bioseisen nicht wirklich gut vertragen und dann Durchfälle entwickeln. Und deswegen sind die meisten Patienten, die wir Eisen substituieren, eher so, dass wir die IV substituieren müssen. Aber sie hat es gut vertragen, da waren wir zufrieden. Und ihre Gelenkschmerzen, von denen sie erzählt hat, die haben sich auch gebessert. Und die Gelenkschmerzen führen mich gleich zum nächsten. Viele Erkrankungen gibt es, die bei Crohn und Colitis auch noch begleitend auftreten können, wo man auch daran denken muss, dass es sich einmal um eine CED handelt. Und zwar ganz oben, wie gesagt, der Gelenksbefall. Die Spondylitis, die Sacroiliitis, die Arthritis. Und gerade bei Patienten mit Crohn sieht man zum Beispiel oft, dass wenn ein Schub da ist, wenn der Darm gerade sehr aktiv ist, dass es dann auch zu Arthralgien kommt. Und diese schubassoziierten Arthralgien sind in der Regel immer die großen Gelenke, die schmerzen. Zwischen den Schüben gibt es einen anderen Typ, wo dann die kleinen Gelenke schmerzhaft sind. Hautmanifestationen sind ein sehr wichtiger Punkt. Und hier habe ich Ihnen mitgebracht das Foto von einer Patientin von uns, einer sehr jungen Dame, die gluteal zunächst eine kleine Veränderung entwickelt hat, ein kleines Wimmerl sozusagen, das sich dann doch in den nächsten Tagen sehr, sehr verschlechtert hat. Das ist ein typisches Pyodermagangrenosum mit dieser Nekrose und eitrigen Veränderungen. Und da muss man wirklich sehr, sehr achtsam sein. Diese Patientin ist dann auch hochdosiert immunsupprimiert worden und hat dann Kombinationstherapie bekommen. Und Gott sei Dank ist die Veränderung auch abgeheilt, ohne dass man irgendeine Deckung machen musste. Erythema nodosa sind sehr häufig mit CED assoziiert. Das sind diese ein bisschen lividen Pappeln, oft an den Unterschenkeln, die schmerzhaft sind. Psoriatische Hautveränderungen können auftreten und Augenmanifestationen. Und das sind eigentlich auch die Dinge, die wir bei uns in der Ambulanz immer ein bisschen abfragen. So nebenbei, wie viele Stühle haben Sie, wie ist das Gewicht, was können Sie essen, wie geht es den Gelenken etc. Andere extraintestinale Manifestationen, die BSC habe ich Ihnen vorher schon erzählt, die primär sklerosierende Cholangitis. Wie gesagt, hier kommt es zu Veränderungen an den Gallengängen und das kann so weit führen, dass eine Lebertransplantation notwendig wird. Und wie gesagt, das Risiko sowohl für das Kolorektalkarzinom als auch für das kolangiozelluläre Karzinom ist bei diesen Patienten enorm erhöht. Und deswegen müssen Patienten mit einer PSC und zum Beispiel einer Colitis ulcerosa jährliche Koloskopiekontrollen machen. Und hinsichtlich ihrer Leber ist es auch so, dass empfohlen wird, jährliche Bildgebung zu machen. Da kann man zum Beispiel MRCP und Ultraschall im Jahresrhythmus dann wechseln. Pankreatitis kann auftreten, diverse Mangelerscheinungen und die Thromboembolien darf man nicht vergessen. Patienten mit einem aktiven CED-Schub haben ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Thrombose zu entwickeln. Gut, unsere Dame hat sich schön entwickelt, hat dann sogar eher Verstopfung bekommen, war beschwerdefrei. Sie hat eine Diätberatung bei uns erhalten, da war sie sehr glücklich drüber und sie hat zum Rauchen aufgehört, da waren wir sehr glücklich drüber. Das Calprotectin hat sich nahezu normalisiert und wir haben sie auf der Therapie, die wir eingeleitet haben, belassen und mussten nicht auf eine Kombinationstherapie mit einem Biologikum eskalieren. Und wie gesagt, von Verlaufskontrollen, die wir ihr und allen unseren Patienten noch mitgegeben haben, jetzt noch einmal, damit es auch wirklich einprägsam ist, die Laborkontrollen sind sehr wichtig, die Gyn- und Hautarztkontrollen und die regelmäßigen Kontrollen bei uns. Und die Koloskopie-Nachsorgekontrollen, da ist es so, wie gesagt, Risiko des Karzinoms ist erhöht. Nach 6 bis Jahren einer Dickdarmentzündung, egal Ulcerosa oder Morbus Crohn, wird in der Regel eine Screening-Koloskopie durchgeführt. Und in dieser Screening-Koloskopie schaut man sich dann genau an, wie weit geht die Entzündung, wie viel Darm ist betroffen, wie ausgeprägt ist die Entzündung und gibt es Begleitrisikofaktoren, wie gesagt, wie BSC, Familienanamnese etc. Und anhand von diesen Punkten ordnet man den Patienten dann ein in eine Niedrigrisiko- und eine Hochrisikogruppe. Wenn er ein niedriges Risiko hat, dann kann man ihn alle 3 bis 4 Jahre koloskopieren, beim hohen Risiko alle 1 bis 2 Jahre. Und was auch noch entscheidend ist, die Ausdehnung der Erkrankung, das heißt, wie wir sie klassifizieren, ob das eine Proktitis ist, eine linksseitige CO etc. Das richtet sich nicht allein nach dem makroskopischen Bild, sondern nach dem mikroskopischen Entzündungsbefall. So, hier habe ich Ihnen nur noch einmal als Abschluss sozusagen die Unterschiede zwischen Crohn und Colitis gegenübergestellt. Wie gesagt, der Morbus Crohn, wie wir gerade hatten, ein segmentaler Befall mit einer transmoralen Entzündung und der kann, wie gesagt, überall sein. Nicht den Dünndarm und den Magen vergessen. Die Komplikationen sind Fisteln, Abszesse, Engstellen und das Karzinom. Und beim Crohn ist das Rauchen ein Risikofaktor. Die Colitis hat einen kontinuierlichen Befall, eine mukosale Entzündung und wie gesagt, da ist das Rektum immer mit betroffen. Wir haben blutige Durchfälle und haben das Risiko eines Karzinoms und des fulminanten Colitis-Schubs. Und hier steht noch etwas, Bei manchen Patienten mit einer Colitis, die lange rauchen, sieht man, dass wenn sie zum Rauchen aufhören, was natürlich sehr wünschenswert ist, dass sie einen Schub entwickeln. Woran das liegt, das weiß man nicht so richtig und deswegen ist es natürlich auch schwierig, wenn man seinen Patienten sagen soll, sie sollen weiter rauchen. Nikotinpflaster haben hier keine Verbesserung gebracht. Meine letzte Frage. Worauf müssen denn unsere immunsupprimierten CED-Patienten unbedingt verzichten? Sind das die Auslandsreisen, rohes Obst, die Lebendimpfungen oder ist es die Familienplanung? Ja, fast. Fast. Gut, nachdem Sie bei den Fragen so gut waren, nehme ich an, es gibt keine Fragen mehr an mich, aber ich stehe dafür natürlich gern zur Verfügung.